Heute Abend hat Bruder Kotschneck sich das Thema vorgenommen, Gottes Liebe zu Israel. Das sind die beiden letzten Stichworte, vor allem im Programm Hoffen und Träumen. Das mit der prophetischen Existenz wäre, so meint er, heute Abend zu viel. Also es ist nur ein Teil dieses angegebenen Themas und wir wollen jetzt beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir jetzt ganz bewusst vor dich treten dürfen. Und es ist wahr, was wir gesungen haben. Da ist keiner, der so ist wie du. Da ist kein anderer Gott. Da ist kein anderer, der Urgrund allen Seins und Ziel aller Dinge ist. Und wir danken dir, dass du so bist, wie du bist. Voller Huld, voller Barmherzigkeit, voller Liebe und Gnade. Und wir danken dir, dass dein Herz uns in Christus zugewandt ist. Und dass du nicht nur mit uns bist, sondern dass du durch deinen Sohn und durch deinen Geist in uns wohnst und wir in dir verborgen und geborgen sein dürfen, für Zeit und Ewigkeit. Und nun bitten wir dich, dass du diesen Abend in deine Hand nimmst. Da ist er in guten Händen, in den besten. Du weißt, was jeder bedarf. Du weißt, wo Übermut ist, wo Stolz auch angesprochen werden muss. Du weißt, wo Verzagtheit und Resignation ist. Und so danken wir dir, dass du für jeden ein Wort heute Abend hast und so auf vielfältige Weise zusprechen kannst. Und wir bitten dich für unseren Bruder, dass du ihn segnest, dass du ihn bevollmächtigst, dass du ihm Weisheit, Vollmacht, Freimut und auch die Gabe gibst, in das Verborgene der Herzen zu sprechen, das du allein kennst. Und so bist du gegenwärtig und wir danken dir dafür. Amen.
Ich begrüße euch von meiner Seite noch einmal zu diesem letzten Abend. Und ich sage noch zwei Regieanweisungen dazu, damit keiner verstört ist. Die Manuskripte habe ich schon an Peter weitergeleitet, Peter Krust, und der wird sie irgendwie an euch übermitteln, keine Ahnung, wie er das genau macht. Ich sage es noch einmal dazu, es sind Vortragsnotizen, ziemlich viel ausformuliert, aber es ist immer so, es ist nicht alles, was drin steht, habe ich gesagt. Nicht alles, was ich gesagt habe, steht drin. Und zum privaten Gebrauch oder im Hauskreis kann man sich das eine oder andere rauspicken. Aber sonst bitte nicht weitergeben, denn vieles ist auch situativ und dann fehlt jemandem der Kontext, wie das so schön heißt. Und nun ja, das wäre das eine. Und die Sache mit den Stammbäumen Jesu, ich habe gedacht, ich hätte es ordentlich erklärt, aber naja. Wer das noch einmal braucht, weil er irgendwie ausgestiegen ist, keine Ahnung, frag mich nicht, aber das machen wir in der Nachspielzeit. Das heißt, wenn der Abend abgeschlossen ist, kann man gern hier noch einmal zusammenkommen. Wer das wissen möchte, ich habe die Folie auch vorbereitet, man sieht sie und dann kann man das erklären. Es ist im Grunde eh alles furchtbar ganz einfach. Vor einer knappen Woche war ich noch in Israel und ich hatte da noch einen Gemeinschaftstag mit einer sehr interessanten Gruppe. Eigentlich eingewandert aus deutschen Landen, schwäbische Ecke, Hightech-Betrieb, so ein Hightech-Kibbutz, auch eine Gemeinde. Und die sind in Israel, weil sie, obwohl sie keine messianischen Juden sind, sondern ganz normale deutsche Christen, sind in Israel, um Israel zu dienen und machen das mit viel Einsatz, Eifer und Begeisterung. Und ich bin so ein bisschen gebrieft worden, was soll ich denn da machen? Ich kenne die Leute überhaupt nicht. Und dann hat mir jemand gesagt, weißt du was, sag einfach was Schönes über Israel. Das möchte ich heute Abend tun. Ein erster gedanklicher Block. Israel, geliebt wie eine Braut. Und ihr habt die Überschriften und die Bibelstellen, die zum Teil zitiert werden, nicht alle, aber die habt ihr auf diesem Blatt ebenfalls vermerkt und die Untertitel. steigt direkt ein. Erstens, Israel ist das größte Geschenk Gottes an die Welt. Die Welt sieht das heutzutage auf weiten Strecken natürlich etwas anders, aber eine gründliche und sachliche Betrachtung zeigt das ganz Einfaches auf. Ohne Israel wüssten wir nicht einmal, ob es Gott überhaupt gibt. Gültige Offenbarung Gottes hat sich auf weite Strecken in und an Israel abgespielt. Ohne Israel hätte diese Welt bis heute keine brauchbare und tragfähige Ethik. Die Gebote haben wir von dem Gott, der seinem Volk am Sinai sie diesem Volk übergeben hat. Ohne Israel wüssten wir nicht, wie man betet und wie man Gottesdienst feiert. Ohne Israel hätten wir auch kein Geschichtsbewusstsein, das über das ewig kreisende Rad des Ostens oder die Verhaftung an die Vergangenheit hinausgeht. Zukunft, Ziel, Vollendung, das hat Gott zuerst seinem Volk gezeigt. Die Geschichte hat ein Ziel. Es ist nicht ein ständiges Kommen und Gehen der Völkerschaften, ein Werden und Vergehen, sondern da ist ein Rad in Israel im Jahreszyklus des Festkreises. Und dieses Rad kreist nicht einfach, sondern es rollt. Und es rollt auf ein Ziel zu. Das ist eine ganz schöne Sache, die man hier noch besprechen könnte, aber da will es die Zeit nicht leiden. Der größte Verlust für die Welt ist, wenn das, was durch Israel zu den Völkern gekommen ist, wieder verloren geht oder preisgegeben wird, verleugnet, verraten, verworfen. Säkularisierung heißt nichts anderes, als die Welt mit allem allein bleibt, was ihr an Möglichkeiten vorhanden ist. Viel ist es nicht, aber sehr böse mitunter. Preisgabe Israels bedeutet auch die Preisgabe des Menschen. Verwerfung Israels und dessen, was Gott diesem Volk anvertraut hat in seinem Wort, das ist auch der Anfang der Abschaffung des Menschen. Ein zweites, das Verhältnis Gottes zu seinem Volk ist schlicht einzigartig. Gott liebt nämlich sein Volk, wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Israel ist die erwählte Braut Gottes. Das heißt, Gott wünscht sich ein Liebesverhältnis, kein bloßes Pflichtverhältnis, ein Verhältnis auf Augenhöhe. Um das in seiner vollen Bedeutung zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen in den Hintergründen bewegen. Diese Hintergrundinformation gewinnen wir, wenn wir einen kurzen Blick auf das Wochenfest Pfingsten Schavuot werfen. Das Wochenfest Schavuot hat insgesamt 11 Namen. Der schönste mit der tiefsten Bedeutung ist Fest der ersten Liebe. Der Sabbat vor Schavuot hieß übrigens Sabbat der Braut oder auch bei manchen Sabbat des Bräutigams, wie auch immer. Der 49. Tag, der letzte Tag vor Pfingsten, ein Sabbat der Braut oder des Bräutigams. Pfingsten ist natürlich das Fest, das die Ankunft Israels am Sinai feiert. Nach Pessach, nach dem Weg durch das Meer, nach den ersten Wanderungen in der Wüste kommt das Volk 50 Tage danach am Sinai an. Und an diesem Sinai wollte Gott etwas klären mit diesem Volk. Nachdem er es herausgeholt hatte, es durch den Ort des Todes gebracht hatte, es geführt hatte, ihm die ersten Lektionen des Heils beigebracht hatte, versammelt er jetzt dieses Volk am Sinai, um diesem Volk noch mehr anzubieten als nur eine Erlösung, nämlich einen Bund. Und ein Bund ist auf Gegenseitigkeit. Bis jetzt war das Heil Gottes alleinige Veranstaltung gewesen, aber jetzt kommt ein Bund auf Gegenseitigkeit. Und die Frage heißt, will Israel Gott in demselben Maß, wie ihn nach diesem Volk verlangte? Würden sie in den Bund eintreten, den er mit ihnen schließen wollte? Und so rief Gott am 50. Tag seinen besten Freund Mose zu sich, um ihm eine Brautwerbung anzuvertrauen. Dieses Volk soll mein Volk sein, meine Braut. Und ich habe, um diese Brautwerbung nachdrücklich zu unterstützen, ein Geschenk vorbereitet. Bring es ihnen und biete es ihnen an. Und wenn sie dazu Ja sagen, sind wir ab sofort verlobt. Und das Volk hat ein einstimmiges Ja gesprochen, Exodus 19, Vers 8. Angeblich das einzige Mal, wo sich das Volk einstimmig einig war. Heute geht ja immer so dieses Gerücht um 3 Juden, 4 Meinungen, wie auch immer. So nimmt Gott sein Volk in den Bund, verlobt sich mit diesem Volk, macht es zu seiner Braut, obwohl die Hochzeit selbst ist erst zu Laubhütten. Spannende Frage ist natürlich, was ist das für ein Geschenk, das Gott für seine Braut hatte? Nun, es war das Beste, was er geben konnte, sein Wort. Eine Zuwendung im Wort, eine Begegnung vermittelt durch das Wort. Und so ist dieser Moment, als Mose beim Volk wieder ankommt, die Übergabe der Hochzeitsurkunde, der Ketuba im Hebräischen oder die Ketuba la Shavuot, denn die gehörte zur Brautwerbung. Zur Brautwerbung gehört, dass der Verliebte seiner Angebeteten ein sehr persönliches Geschenk machte, etwas, das ihn ausdrückte, seinen Wesen und seinen Charakter beschrieb. Und in dem Geschenk würde er zeigen, wer er eigentlich war und was typisch für ihn ist. Und so sind diese Ordnungen der Liebe in den Geboten, die Ketuba, die Hochzeitsurkunde oder die Hochzeitsverschreibung. Sie sind das Hochzeitsgelöbnis, das Dokument, der Ehevertrag, denn darin stellt Gott sich selber vor und erklärt, wie er sich das Verhältnis denkt. Und zu diesem Hochzeitsdokument gehören ein paar klärende Ordnungen. Ich kann nur ansatzweise zitieren. Zum Beispiel sagt Gott: Ich bin dein Eheherr, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Ich bin, Jahwe, ich bin, der ich bin. Ich bin dir sehr treu und gleichzeitig doch immer wieder neu. Ich bin dein Erlöser. Dazu kommt dann, dass Gott sagt, du sollst jetzt keine anderen Liebhaber neben mir haben. Keine anderen Götter, denn nur einer kann die große Liebe sein. Und du sollst ja auch kein Bild machen von mir. Es ist interessant, in diesem Gebot verbietet Gott jede Festlegung in einem abgeschlossenen Bild, ist in der Liebe übrigens ziemlich wichtig. In jeder Ehe, wenn man sich ein fertiges Bild vom Partner macht und sagt, du änderst dich ja doch nie, dann hat man ihn ermordet. Dann nimmt man ihm die Hoffnung. Dann schreibt man es fest und sagt, du bist so, du bleibst so, du bist ein hoffnungsloser Fall. Übrigens, ihr kennt die beiden größten Irrtümer in einer Ehe. Sie denkt, sie könnte ihn erziehen. Er denkt, sie würde sich nie ändern. Denkt mal drüber nach. Ihr wisst doch um das gefährlichste Jahr in jeder Ehe. Bitte?
Gegenwärtige, oder?
Nein, ja, es ist immer Feuer am Dach. Ich verstehe schon, was du meinst.
So habe ich es jetzt nicht gemeint.
Nee, das gefährlichste, schwierigste Ehejahr ist das Jahr, wo das letzte Kind das Haus verlässt. Aha. Und während die zwei, das alte Paar, noch in der Haustür steht und dem Möbelwagen nachschaut, auf einmal fällt ihm auf, wer ist denn das hier? Sag einmal, wir kennen uns doch von irgendwo. Und jetzt müssen die beiden womöglich nicht abgelenkt von Kindern noch einmal anfangen, sich selber ganz neu zu entdecken. Aha. So, Klammer zu, wird nicht lebenskundlich. Gott sagt auch, ich habe einen heiligen Namen und du sollst mich bei diesem Namen anrufen und diesen Namen nicht verwechseln und vermischen mit den Namen anderer. Und du darfst mich beim Namen nehmen, das heißt beim Wort nehmen. Und damit unsere Liebe so richtig schön wird, sagt Gott, richten wir uns wenigstens einen Tag in der Woche ein, an dem wir die Beziehung ganz besonders pflegen. Schabbat. Gott nimmt sein Volk in den Bund, möchte, dass es Braut ist und gibt etwas von sich, von seinem Herzen, was zum Besten gehört, was der Welt jemals durch Israel geschenkt wurde. Dabei ist die Sache zunächst durchaus noch ein bisschen einseitig. Der Zustand der Braut war nicht unbedingt top. Das war ein Volk, das der Sklaverei von Jahrhunderten gerade mal so entsprungen war und in vielen seiner Gedanken und seiner Gewohnheiten noch das Alte von Ägypten an sich trug. Das Wort wird ihr Leben und beginnt dann den Schaden allmählich auszuheilen. Aber Vorsicht, das dauert. Es hat nämlich nur eine einzige Nacht gebraucht, um Israel aus Ägypten rauszubringen. Aber es wird 40 Jahre dauern, um Ägypten aus Israel herauszukriegen. Viele Muster sitzen tief. Das ist auch der Grund, drittens, warum Israel in diesem Verhältnis zu Gott auch immer wieder gescheitert ist. Und das lag nicht an Gott. Es war immer eine schwierige Liebe. Oft einseitig, Israel war so oft schwankend, strauchelnd, hat leider immer wieder den Bund gebrochen, das Verhältnis verlassen. Gott Nebenbuhler zur Seite gestellt, Unzucht und Hurerei getrieben. Es gab einen wunderschönen Anfang und dann grauenvolle Abstürze. Jeremia 2, Vers 2. Geh hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalem und sprich, so spricht der Herr. Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit. Da habt ihr es. Als du mir folgtest in der Wüste im Land, da man nicht sät. Jeremia 2, Vers 32, vergisst wohl eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Schleier? Mein Volk aber vergisst mich seit endlos langer Zeit. Jesaja 1, Vers 21 hat das, wie geht das an, dass die treue Stadt zur Hure geworden ist? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte darin, nun aber Mörder aus der Braut war eine Hure geworden. Ähnlich Hosea 2, Vers 4 und ein besonders herzzerreißendes Kapitel ist Hesekiel 16, vor allem ab Vers 15. Heulen kann dich ankommen, wenn du diesen Text durchliest. Abfall, Untreue, Unzucht. Nicht mehr die Jungfrau Israel, sondern eine, die sich allen möglichen anderen an den Hals geworfen hat. Und das Ergebnis von all dem ist ein Exil, das droht, eine Wegführung, eine Vertreibung, eine Zerstreuung und damit verbunden, alles zu verlieren, was Israels Existenz ausgemacht hat. Das Land, den Tempel, die Zukunft, untergegangen, irgendwo aufgelöst, Erwählung am Ende. Aber das Ganze war, wie gesagt, nicht einfach ein Schicksalsschlag, das war Gericht für den Abfall. Nicht einfach das unerklärliche Untergehen in den Wirrnissen der Weltgeschichte. Man darf nie vergessen, die Größe Israels, das war sein Gott. Das Scheitern Israels war, diesen Gott zu verlassen und zu verraten. Durch Gott wurde Israel, was es war. Ohne seinen Gott und wenn es ihn preisgibt, ist es nichts. Man darf Israel immer nur zusammen mit seinem Gott denken. Ohne ihn ist es eine Nation, ein Gebilde wie jedes andere. Gott ist der Lebensatem dieses Volkes. Und es macht sich Gott auf, Israel seine Braut wiederzugewinnen. Wer sich's notieren möchte, die Referenz steht nicht drauf. In Hesekiel 16, die Verse 59 bis 63 haben wir als Lichtblick das Angebot eines ewigen Bundes. Wir sind wieder in der gleichen Sprache. Hesekiel 16, die Verse 59 bis 63. Ein ewiger Bund wird angeboten. Denn, viertens, Gott hält beharrlich fest an seiner Liebe. Und die größte Maßnahme Gottes, seine Braut für sich zu gewinnen, ist der Gesalbte. Und ich betone das ausdrücklich. Diese Worte, die wir gleich hören werden, sind zuerst Israel gesagt. Jesus kam zu seinem eigenen Volk. Als ein zweiter Mose ist er noch einmal Brautwerber. Diese Worte gehören zuallererst Israel. Dann erst nach der Erfüllung in Jesus einer ganzen Welt. Und damit wird Israel nichts weggenommen, was die Welt erreicht an der guten Nachricht. Das wird ausgeweitet auf eine ganze Welt, allen angeboten. Aber angefangen hat alles bei Israel. Und in der Welt kommt dann zur Vollendung, was von Anfang an gemeint war. Aber das erste Kommen Jesu war vor allem ein Liebeswerben um Israel. Da hat sich alles abgespielt. 98% der Evangelien spielen im Heiligen Land. Jesaja, Kapitel 61, die Verse 1 bis 2, die Parallele dazu in Lukas, Kapitel 4, die Verse 18 bis 22. Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden und so weiter. Jesus wird diesen Text bei seiner ersten und einzigen Predigt in Nazareth zitieren, als er die Prophetenlesung im Synagogengottesdienst liest, die Haftara, und dann richten sich alle Augen erwartungsvoll auf ihn, und dann lässt er die Katze aus dem Sack und sagt, dieses Wort ist heute vor euren Ohren erfüllt worden. Und so kommt Jesus als Brautwerber für Israel. Und er kommt mit einer unglaublich schönen, wunderbaren Botschaft. Das sind Arme, für die gibt es eine gute Nachricht. Arme, das sind die Ptochoi, bettelarme Leute. Gebeugt unter ihrer Armut am Zusammenbrechen. Es fehlt ihnen nicht bloß an Luxus, es fehlt am Nötigsten. Das tägliche Leben ist für solche Menschen ein dauernder Kampf gegen Mangel und Not und die Hand der Bedrücker und Ausbeuter liegt schwer auf dem Land. Es gibt aber auch diese Armut vor Gott, dieses beklemmende Wissen, dass wir vor Gott Habenichtse sind. Nichts vorzuweisen haben, das vor ihm genügt. Kein Werk, keine Leistung, kein Verdienst, kein Opfer. Und für sie gibt es eine gute Nachricht. Gott fordert nichts von euch. Gott erwartet überhaupt nicht, dass ihr es schafft. Er tut alles und kommt euch entgegen und bringt eure Sache in Ordnung. Und dann gibt es ein Wort für die Gefangenen, die Gebundenen, sie sollen frei werden. Das sind Menschen in Knechtschaft, entehrt, ohne einen Rest von Würde, erniedrigt. Sicher wieder nicht in erster Linie politische Gefangene, sondern Menschen in Knechtschaft der Sünde und von Dämonen umgarnt. Und Dämonen, das müssen nicht irgendwelche satanische Besessenheiten sein, es reichen die üblichen Verdächtigen aus. Geld, Sex und Macht sind die neuen Dämonen, die viele Leute mit Beschlag belegt haben. Es gibt Gefangenschaft in Lasten und Leidenschaften. Und dann natürlich die drückende Not und das Leid, das mit solchen Lasten oft verbunden ist. Es gibt Gefangene in ihrer Vergangenheit, in ihrer Lebensgeschichte und der Bitterkeit, die diese Geschichte in ihrem Herzen hinterlassen hat. Und es lässt sie nicht los. Sie müssen immer wieder darüber grübeln und damit hadern. Denen wird die Freilassung aus der Gefangenschaft verkündigt. Der Feind muss seine Gefangenen herausgeben. Er darf euch nicht als Beute behalten, ihr werdet ihm abgenommen. Und dann sind da die Blinden, sie sollen sehend werden. Auch hier sind nicht einfach nur Menschen mit beschädigtem Augenlicht gemeint, es sind Menschen, die blind und taub für Gott geworden sind, obwohl sie jeden Sabbat in der Synagoge sitzen und die Schrift hören und doch nichts verstehen, doch nicht erkennen und sehen können, worum es geht. Es gibt Leute, die keine Zusammenhänge mehr erkennen können, in ihrem Leben nicht, im Großen nicht, im Geistlichen nicht. Und sie sollen sehend werden und das Augenlicht zurückerhalten. Blinde sollen sehen, um was es bei Gott wirklich geht. Und dann sind da die Zerschlagenen, die sollen aufgerichtet werden, die niedergebeugt wurden, gepeinigt, unterdrückt, erniedrigt, zerbrochen worden sind, misshandelt und missbraucht wurden, Kinder und Frauen, die Armen im Volk, die Knechte. Religion kann einen Menschen furchtbar zerschlagen. Vorschrift und Forderung wird zur Drohung und löst Angst aus. Menschen, die mit einem permanent schlechten Gewissen leben, die immer nur ihre Unmöglichkeit bescheinigt bekommen und so viel Frömmigkeit hat, etwas Freudloses und Lebensverneinendes an sich, die sollen jetzt aufgerichtet und in die Freiheit entlassen werden. Das Versklavende des Gesetzes, das würde zu Ende gehen. Der Schuldspruch des Gesetzes wird aufgehoben. Wo mich das Gesetz richtet und vernichtet, kommt die gute Botschaft. Ihr werdet aufgerichtet. Er hat euch angesehen in eurer Erniedrigung und ist nicht an euch vorbeigegangen. Er hat sich euer erbarmt. Und so sagt Jesus dann auch, was Jesaja schon sagt. Ich bin gekommen, um das Gnadenjahr des Herrn anzusagen. Ein gnädiges Jahr des Herrn. Es hatte sich rumgesprochen, dass dieser Rabbi eine andere Botschaft hat, dass er andere Zeichen geschenkt hat, ein Herz hat für Gescheiterte und Verlorene. Und darum hat man sich an ihn gehängt. Und vielleicht war die Synagoge in Kapernaum etwas voller als an sonstigen Sabbaten. Man war gespannt auf den Sohn der Heimat, was der hier zu sagen hatte. Worte der Gnade gehen aus seinem Mund. Worte, die lieblich lauten, die eingehen ins Herz. Worte, die wie Öl sind auf Wunden, wie Balsam, wie ein Streichholz an eine Kerze, wie ein Sonnenschein auf einen frierenden Menschen. Worte, die Menschen wieder aufrichten und aufleben lassen. Worte der Gnade lösen Freude aus und wecken lauten Jubel. Denn es kommt ganz anders, als ich es verdient und erwartet habe. Worte der Gnade, das heißt, diese Überraschung, er hat mich angesehen, ich bin gemeint. Er schaut nicht weg. Gott sieht mich an mit Augen der Liebe und er stößt mich nicht zurück. Ein Wort, unter dem mein Leben nicht zerstört wird, sondern aufgerichtet. Eine unglaubliche Botschaft. Und alles, sagt er, in mir. Und alles, sagt er, für euch. Und er sagt es seinem Volk, es gehört alles euch. Und so wird Jesus zum Brautwerber Gottes für sein Volk. Dass die Geschichte in Nazareth einen anderen Ausgang nimmt, lassen wir jetzt mal beiseite. Obwohl, eine Skurrilität muss ich noch berichten. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber in Nazareth gibt es diese berühmte Klippe. Wo man ihn runterstoßen wollte. Und Jesus hat gesagt, sorry Leute, heute nicht. Und er geht mitten durch sie hinweg. Und dort oben ist so ein kleiner Park, man sieht sehr schön ins Tal runter, herrlicher Ausblick, wenn es nicht zu diesig ist. Und dann ist da so eine kleine Platte auf einem Felsen, in Arabisch, Hebräisch und Englisch. Und immer wenn ich diese Platte sehe, muss ich schallend lachen. Im Englischen steht da nämlich, this is the cliff where Jesus jumped from the cliff. This is the spot where Jesus jumped from the cliff. Ich sage, hallo, geht's noch? Es ist unglaublich, was die mit einem manchmal anstellen. Also eine unglaubliche Botschaft von diesem Brautwerber. Und es passt so schön zusammen, nachdem durch den Ersten eine Ketubah überbracht wurde, die das Gebot brachte, bringt Jesus jetzt die Botschaft, die andere Hochzeitsverschreibung mit, wenn du so willst, in der er die Gnade anbietet. Und es passt wieder mal alles wunderbar zusammen. Fünftens, wenn Israel einst wieder Braut sein wird, das wird spätestens am Ende der Zeit der Fall sein, nach der Endzeit mit ihren Wehen. Über Systeme kann man mit mir nicht streiten. Ich habe selber schon eins und da fährt die Eisenbahn drüber, lassen wir das. Wenn Israel wieder Braut sein wird, und es wieder einen Auszug aus Jesaja 61 ab Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihren Geschmeide prangt. Das ist interessant, wie die Bibel hier fast wie ein Vexierbild verwenden. Also wir werden einmal Braut sein, wir zwei, gell?
Ja.
Ja, das hat aber gedauert.
Ja, ich dachte an uns zwei.
Eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Ganz dichte Verse, ich liebe sie heiß. Was das Heil, die Gnade aus Israel und auch aus uns macht. Eine wunderschöne Wiederherstellung. Es beginnt mit einem schönen Parallelismus. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Aber es ist nicht nur eine poetische Wiederholung, das ist so eine Stilform im Hebräischen, der Hebräismus, sondern es ist eine Verdoppelung im Sinne einer Verstärkung. Freue mich im Herrn, meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, heißt, ich bin hin und weg vor Freude, überrascht von Freude, unbeschwert, weil entlastet und nicht länger bedroht. Und dann kommt eine ganze Reihe von Bildern des Heils, vor allem wiederhergestellt in Würde, Schönheit und Herrlichkeit. Kleider des Heils werden erwähnt. Innen und außen, Christus an mir tragen und in mir haben. Übrigens, das ist nicht nur jetzt für Heidenchristen gesagt, sondern auch Israel musste die gleiche Umkleidung mit Christus haben. Auch jeder Jude, der an Messias Jeschua glaubt, weiß, er ist mit Christus umkleidet, denn Christus ist seine Gerechtigkeit. Wir hatten das heute Morgen. Überhaupt kommt ein Mantel der Gerechtigkeit, der es schützend umhüllt und wieder präsentabel macht vor Gott. Aber dieser Mantel der Gerechtigkeit, der wird empfangen, nicht erworben. Eine Gerechtigkeit, die Jesus gegeben hat, die sich Israel aber nicht selber beschaffen kann. Römer 9, Vers 27 und bis 31 durch. Und dann sind sie wieder eingesetzt als Priester. Und am Ende der Zeit wird Jerusalem ein Heiligtum sein, ein Würfel, ein Kubus. Das muss man im Hintergrund haben, vor allem wenn man an die ganzen Entgleisungen und Entartungen denkt, die es im Priestertum Israels gab. Religion war ja auch ein klasse Geschäft mit Sünde. Das wird alles nicht mehr sein. Die Priester werden nicht mehr opfern, sondern sie werden anbeten. Und das Ganze ist ein herrlicher Kubus, ein dauernder Gottesdienst und alles noch vieles andere mehr. Passt übrigens eine ganze Menge Leute rein. Ein Würfel von 2200 Kilometern Seitenlänge. Ist doch herrlich.
Ne?
Und Höhe. Und Höhe, natürlich.
Ja, Würfel, hast du ja gesagt.
Ein Würfel, ne?
Ja.
Das heißt, eine Priesterschaft, ein Volk von Königen und Priestern, hieß es in Exodus, dass wir endlich sind, zusammen mit Israel, was wir eigentlich immer sein sollten und wie wir immer gemeint waren. Und dann geht er weiter und sagt, es ist wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Das ist das schönste aller Bilder. Braut, die Geliebte, die Umworbene, eine Schönheit und eine Ausstrahlung, die die Braut durch den Geliebten hat. Übrigens, es gibt nie eine hässliche Braut. Alle Bräute sind schön. Braut ist in der Schrift das Bild für Attraktivität schlechthin. Denn die Braut ist ein Widerschein seiner Liebe, seiner Zartheit und seiner ungeteilten Hingabe an sie. Braut, das ist Hingabe ihrerseits, Treue, Fasziniertheit von dem Geliebten. Wieder dieses ständig wechselnde Bild. Die Braut spiegelt die Liebe des Bräutigams wider und die Braut wird schön, weil sie von ihm angestrahlt wird. Überhaupt Hochzeit ist das schönste aller Feste in Israel. Dauert auch 8 Tage oder 7, je nachdem. Die können wirklich feiern. Man feiert das, dass zwei jetzt etwas Wunderschönes, Neues beginnen. Diese Braut, sagt uns Vers 11, dann wird noch eine weitere schöne Facette haben. Sie wird zur unwiderstehlichen Attraktion vor den und für die Heidenvölker. Und das leitet zum nächsten Abschnitt über, der ist in Jesaja 62 in den ersten beiden Versen. Um Zions Willen will ich nicht schweigen, um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Jetzt wisst ihr auch, dass Fackelträger in der Schrift vorkommen. Dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welche des Herrn Mund nennen wird. Das ist die Berufung Israels. Und damit stehen wir wieder da, wo wir eingesetzt haben am Anfang. Israel ist das größte Geschenk Gottes für die ganze Welt. An Israel sollte Gott erkannt werden. Israel soll Gott vor der Welt bekannt machen. Israel ist die Spiegelung der Gerechtigkeit und der Schönheit und Herrlichkeit Gottes. Israel ist die Botschaft vom Charakter Gottes an diese Welt. Das war seine Berufung und das ist seine bleibende Bedeutung. Jesaja 62, Vers 3 hat eine schöne Krone in der Hand des Herrn, ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Krone und Diadem, das drückt die Würde und die Ehre des Königs aus. Israel ist gedacht als ein Ausdruck der Gerechtigkeit und der Herrlichkeit Gottes vor den Augen der Welt. Sie werden wieder Könige sein, Gott vor der Welt vertreten, nicht länger Abtrünnige, als Könige und Priester in ungebrochenem Verhältnis Und wenn man in Offenbarung 4 hineinschaut, dann sieht man diese 24 Ältesten, diese himmlische, königliche Priesterschaft um den Thron Gottes herum, ein ungebrochenes Verhältnis, Anbetung und Huldigung statt Rebellion. Und dann geht es in den Versen 4 und 5 noch weiter. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land, liebes Weib. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Und jetzt kommt das Bild wieder, so wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Es sind Bilder dafür, dass auch das Land vom Heil betroffen sein wird. Es war ja die Bundesgabe, der Raum, den Gott geschenkt hatte. Der Raum, den Gott gegeben hatte, damit sie mit ihm im Bund leben konnten. Und dann wurde das Land unrein wegen des Götzendienstes und nun wird es wieder geschenkt, um es in einfältiger, jungfräulicher Liebe allein Gott zu weihen. Land und Volk sind eins. Und gehört das Volk zu Gott, gehört ihm auch das Land. Aber das bestimmende Wort ist immer mein. Es muss immer in Beziehung zu Gott gesehen und gedacht werden. Das sechste wäre, Gott wartet auf eine Antwort. Und ich deute das nur an. Die Texte, die hier notiert sind, vor allem 1. Johannes 4, Vers 19, Römer 5, ab Vers 5, Offenbarung 2, Vers 4. Bei diesen Texten geht es um eine einzige Sache. Wer hat mit dem Lieben angefangen? Und 1. Johannes 4, Vers 19 sagt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Römer 5, Vers 5 und die folgenden Verse reden von einer Liebe, die sich zu jemandem wendet, der nicht sehr attraktiv ist. Jemand, der schwach ist. Jemand, der feindlich Gott gegenübersteht. Ein Zielverfehler ist und ein Gottloser. Und trotzdem hat Gott geliebt. Und hat sich nicht beeindrucken lassen von der Unattraktivität. Und so ist diese Mahnung im Brief an die Gemeinde in Ephesus sehr entscheidend. Christus ermahnt eine tüchtige, treue, funktionierende Gemeinde und sagt, ihr habt ein Problem. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und das ist so tragisch, dass Gott sagt, wenn du nicht Buße tust und umkehrst, dann werde ich deinen Leuchter wegstoßen. Das ist interessant, es geht nicht um Irrlehre, es geht nicht um moralische Verkommenheit, sondern eine Sache ist bei Gott so schwerwiegend, dass er sagt, wenn du das nicht in Ordnung bringst, dann muss ich deinen Leuchter weggeben. Und das, woran Gott so viel liegt, ist erste Liebe. Aber erste Liebe ist ja nicht das Flattern der Nerven und die Schmetterlinge im Bauch bei der Bekehrung. Manche Leute haben auch das gehabt, ne? Andere Leute habe ich gesehen, wenn sie zum Glauben gekommen sind, dass sie versunken sind in die tief innerliche Freude. Andere waren richtig aufgeregt. Aber darum geht es gar nicht. Wisst ihr, wohin Gott will, dass wir zurückkehren? Zu dieser schlichten Wahrheit. Er hat uns zuerst geliebt. Und sich das wieder gefallen lassen und sich diese Unbedingtheit der Liebe wieder aneignen und sagen, Gott, das ist ein Wahnsinn, du bist den Weg zuerst gegangen, du hast alles in Ordnung gebracht, du hast mich gesucht und gefunden, an dir hat es gelegen, dass ich Christ geworden bin, du bist derjenige, der mich zuerst geliebt hat und du hast für deine Liebe zu mir nichts von meiner Seite gebraucht an Attraktivität und Würdigkeit. Dieses Überraschtsein von der Tatsache, dass Gott liebt und wie weit er geht. Und wenn eine Gemeinde das nicht mehr verkörpert und ausstrahlt, wenn eine Gemeinde das nicht mehr der Welt zeigt, wie sehr Gott liebt, sagt Gott, dann kann ich euch nicht brauchen. Und wenn er die erste Liebe ist, weil er angefangen hat zu lieben, kann man ihm dann natürlich den ersten Platz geben. Und dann wird er zur ersten und einzigen Liebe meines Lebens. Tja, und falls du dann als drittes noch irgendwo ein paar Schmetterlinge im Bauch verspürst, weil du dich so fröhlich und glücklich drüber fühlst, dann sei es drum. Aber es fängt immer dort an, dass Gott sagt, ich habe dich zuerst geliebt. Rückst du mich jetzt auch in deinem Herz und Leben an die erste Stelle? Und das ist die Antwort, auf die Gott wartet. Und sobald Israel diese Antwort gibt, wird es noch einmal sehr gut für dieses Volk. Und das Problem liegt nicht daran, dass Gott nicht lieben würde. Das Problem liegt in der Frage, ob man sich dieser Liebe erlaubt. Ein zweiter Block, hoffentlich vielleicht ein bisschen, nee, weiß ich nicht, kürzer. Israel ist geliebt mit ewiger Liebe und endgültig erlöst. Und da möchte ich auf einen Text in Jeremia 31 zu sprechen kommen, auch ein bekannter Text. Da ist das Wunder der unwandelbaren Liebe und Güte Gottes. Jeremia 31, die ersten drei Verse. Zur selben Zeit, spricht Gott der Herr, will ich der Gott aller Geschlechter Israels sein. Und sie sollen mein Volk sein, spricht der Herr. Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Es ist ein schönes Wort, das wird gerne in der Seelsorge und auch in der Evangelisation verwendet. Aber auch hier wieder, zuerst ist es Israel gesagt. Je und je habe ich dich geliebt, heißt das, ewig heißt das. Eine Liebe, die aus der Ewigkeit kommt und bis in die Ewigkeit hinein gilt. Unwandelbar, unaufhörlich, unerschütterlich. Gott ändert sich nicht. Dass Gott sich nicht ändert, ist der verlässliche Anker, der tragende Grund. Das gilt auch für seine Gerechtigkeit. Wenn Gott sich nicht ändert in seinen Maßstäben, Werten und Geboten, dann ist das die Garantie für stabile Verhältnisse. Wir sind schwankend, schwach, zweifelnd, unzuverlässig. Wir richten uns die Dinge, wie sie uns passen, beugen das Recht. Wir können nicht Wort halten, Gott schon. Und so gehört zum Unveränderlichen an Gottes Wesen seine Liebe. Wir müssen ihm das Lieben nicht beibringen und wir können es ihm auch nicht abgewöhnen. Gott muss nicht überredet werden, uns zu lieben. Und wir brauchen uns nicht herausputzen, damit es tun kann. Das ist die Entscheidung seines Herzens, sich unbedingt, bleibend, uns zuzuwenden. Die Katastrophe ist nur die nicht erwiderte Liebe. Und wenn man sich dieser Liebe verweigert, dann muss man damit rechnen, dass man einfach nichts von dieser Liebe hat, was sie alles geben könnte. Verweigert man sich dieser Liebe, bleibt man ohne den Geliebten allein und das, was er zu geben hat. Aber so sagt Jeremia, das Volk hat Gnade gefunden. Eigentlich ist die korrekte Übersetzung, die Gnade Gottes hat das Volk gefunden. Es ist ja nicht so, dass das Volk jetzt auf einmal gut genug wäre. Es ist eher an die Grenze seiner Existenz gekommen. Das Volk hat zur Gnade gefunden und Gott hat sein Volk gefunden. Und dann ist was Eigenartiges, es ist eine Liebe, sagt uns der Text bei Jeremia, die in die Wüste führt und in der Wüste versorgt. Auch spannend. Wenn Gott gnädig ist, dann schenkt er eine Wüste. Offenbarung Kapitel 12 habt ihr das auch, dass das Volk Gottes in der Wüste wieder zu seiner Geistlichkeit findet und sich darauf besinnt, dass Gott allein genügt. Übrigens ein Nachhall zu Jeremia 2, Vers 2, die Brautzeit in der Wüste. Wüste heißt nichts anderes als Gott genügt. In der Wüste fallen alle Krücken weg, die ganze Kultur, die Vermischung, die Verwechslung, alles, was am christlichen Abendland hängt, alles, was uns anfällig macht, aufs Falsche zu setzen. Gott nimmt alles weg, den Tempel, die Opfer, die große Kirche, die Macht, den Glanz. Wüste ist der Ort, wo nur noch Gott übrig bleibt, wo nur noch Gott bleibt und man ganz auf ihn geworfen ist, auf ihn angewiesen ist. Wenn du uns nicht versorgst, wenn du uns nicht führst, wir kommen um, wir haben nur dich. Und die selige Entdeckung, das ist genug. Wüste heißt, nur Gott bleibt übrig. Und Wüste ist zugleich die Entdeckung, das ist genug. Er genügt. Wüste heißt, ich erwarte alles wieder nur noch von Gott. Dann sagt Jeremia, dass die Geschichte mit Erschienen von Ferne zusammenhängt. Eigentlich steht im Hebräischen Sehen und Ansehen. Gott hat von der Ferne aus im Auge behalten. Aber er bleibt nicht fern, sondern er kommt nahe. Gott hat Israel eigentlich nie aus dem Auge gelassen und hat es nie aus dem Blick verloren. Und jetzt wendet er sich endgültig wieder zu und macht unverbrüchliche, klare Zusagen. Und dann sagt er, ich habe dich je und je geliebt, von Anfang an und dann immer wieder. Ständig neue Anläufe, immer neues Werben. Unaufhörlich bin ich hinter deinem Herzen her. Ich mache es und ich komme auf dich zu. Gott selber ist in immer neuen Anläufen zu Israel unterwegs, beschenkt es mit seiner Güte. Chesed ist ein schönes Wort, dass jemand von ganzem Herzen gut ist, dass man zu jemandem sehr freundlich ist, barmherzig ist und Erbarmen hat und Treue erweist. Unser Gott, ich habe dich gezogen, ich habe dich gepackt, ich habe nach dir gefasst, ich habe dich herausgezogen und ich habe dich zu mir gezogen. Güte heißt nicht, dass ich irgendwelche Güter bekomme. Güte, das ist nicht etwas Gutes empfangen, sondern das Gut ist Gott selber. Und dass Gott Israel gut ist, das immer wieder gut meint mit diesem Volk, das ist der Inhalt dieses Wortes. Güte gehört zum Wesen Gottes. Und dann sagt er, ich habe dich gezogen. Ich füge hier meine Privattheologie ein. Fußnote, dies ist die Privattheologie von Kurt Schneck. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass Gott für Israel noch einmal so unwiderstehlich und unwahrscheinlich anziehend wird, dass sich dieses Volk seinerseits nun unsterblich in ihn verliebt. Das wünsche ich mir. Und meine Hoffnung ist, dass dieses Volk, das im Laufe der Geschichte so unwahrscheinlich drangsaliert wurde, verfolgt wurde, so viel durchgemacht hat, die Geschichte der Judenverfolgungen hat wahrscheinlich an die 17 Millionen Tote gekostet. Muss man sich mal vorstellen. Wie grausam man mit diesem Volk umgegangen ist. Und welche blödsinnigen Anklagen man ihm vorgeworfen hat als Mörder unseres Herrn Jesus Christus. Und so weiter. Ich kann mir vorstellen, hoffe es und wünsche es, dass Gott diesem Volk einfach noch mal einen richtigen fetten Gnadentritt gibt. Dass sie nicht mehr anders können, als sich ihm zu öffnen. Und ich träume persönlich davon, dass es keinen einzigen Verlorenen gibt. Diese Geschichte, dass die ein gutes Ende findet, weil Gott gezogen hat, weil er sie gepackt hat, weil er sie geschnappt hat. Und er gesagt, so, jetzt kommt ihr zu mir. Und dass er ihnen noch einmal so erscheint, dass ihm ihr Herz zufliegt. Wohlan, Vers 4 und 5, ich will dich wiederum bauen, dass du gebaut sein sollst, du Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder schmücken, Pauken schlagen, herausgehen zum Tanz. Du sollst wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samariens. Man wird sie pflanzen und ihre Früchte genießen. Erste Betonung hier, Jungfrau Israel. Alles, was über Unzucht, Hurerei und Abtrünnigkeit früher gesagt werden musste, ist jetzt vorbei. Israel ist jetzt wieder die Braut, die jungfräulich, allein und ausschließlich an Gott abgegeben ist. Und dann haben wir diese schönen Hinweise auf ein Dasein in Freude und fröhlicher Unbeschwertheit, auch ein Bild für Schönheit, geschmückt. Die ursprüngliche Schönheit ist wieder da. Tanz, Pauken, Reigen, fröhliche, unbeschwerte Freude, alle Trauer und Klage ist nun vorbei. Und ich bin der Sache noch auf der Spur, vielleicht mache ich da mal ein eigenes Studium noch drüber, aber gerade bei Jesaja und Jeremia habe ich jetzt gefunden, es gibt derartig viele Texte bei diesen beiden Propheten, die über diese zukünftige Schönheit und Pracht, die Wiederherstellung, den Glanz, den Schmuck, das Edle, die Würde, die begeisternde Attraktivität sprechen, das tickt bei mir schon ganz lange im Hinterkopf auch, denn das Heil von Gott hat ja nicht nur zum Zweck, uns irgendwo in den Himmel hinein zu buxieren, dass wir einfach dort ankommen und von einem Engel empfangen werden und der sagt, so seid froh, dass da seid, Burschen, macht's keinen Krach, setzt euch da hinten hin, der Lobpreis wird von denen erledigt. Das Heil Gottes ist niemals irgendein Pfusch. Es ist vollständig, vollkommen, komplett und umfassend. Und das Heil ist nichts anderes als die Wiederherstellung des Ursprünglichen. Die Schönheit, die der Mensch als Ebenbild Gottes hatte, die Würde, die er hatte, den Glanz, der auf ihm lag, dass er der Träger der Gegenwart und des Lebens Gottes war. Dazu ist das Heil gut. Manchmal frage ich ein paar Leute, wisst ihr, warum ihr gläubig geworden seid? Ja, und manche sagen, ja, ich wollte nicht in die Hölle kommen. Also hier nicht so das Thema, naja. Andere würden sagen, ich konnte endlich wieder ruhig schlafen, brauchte kein Valium mehr, denn mein Gewissen war beruhigt. Ist auch ein guter Grund. Mir ist übrigens der schlechteste Grund, warum jemand gläubig wird, lieber als wie gar keiner. Andere waren überrascht von Freude, dass Gott so liebend ist. Oh ja. Andere waren froh, dass sie jetzt einen Vater haben. Nachdem sie vaterlos aufgewachsen sind. Andere waren froh, dass Jesus sie aus einer Lebenskrise herausgeholt hat, Krankheit, Beziehungskrach, den Betrieb gerettet hat, die Gesundheit wieder saniert hat. Es gibt ganz viele Gründe, warum wir gläubig werden. Einer wird nie genannt. Weißt du, warum du gläubig geworden bist? Weil Gott will, dass du wieder wirst, was du am Anfang warst. Beim Gläubigwerden geht es ausnahmsweise mal nicht um dich. Beim Gläubigwerden geht es darum, dass Gott seinen Willen kriegt. Dass Gott sagt, ich will mein Ebenbild zurück. Dass Gott sagt, ich will es wieder so haben, wie es am Anfang war. Ich will, dass der Mensch, die Menschheit, das Volk, alle Welt, dass diese Welt wieder dasteht in dieser Schönheit, in diesem Glanz, in dieser Pracht, in dieser wunderschönen Attraktivität, die ich anfangs auf sie gelegt habe, die dann verloren ging, und das Heil bringt zurück, was am Anfang war. Die Sache mit Sündenvergebung und Kreuz ist nur ein Teil dazwischen. Der eigentliche Punkt ist, dass Gott wiederherstellen will, was am Anfang war und was er hatte. Darum hier die Bilder der Freude, darum hier die Bilder von Schmuck, von Tanz, von Singen, von Reigen, anderswo von Diadem, Krone und Perlen, all diese Dinge. Gott sagt, ich will zurück, was mir gehört, ich will mein Ebenbild wieder haben. Dieses Ich will von Gott kommt im Kapitel 31 bei Jeremia 15 Mal vor. Beim Heil geht es nicht darum, dass du deinen Willen kriegst, sondern dass Gott den Seinen bekommt. Und so sagt er, ich will bauen. Und ich will Weinberg in Samarien pflanzen. Die Frucht darf genossen werden. Es wird eines Tages keine Räuber, keine Verwüster mehr geben. Das heißt, auch die Schöpfung wird in dem Zusammenhang zur Ruhe kommen und wiederhergestellt werden. Es wird ihm keine Missernten geben. Der Bruch in der Schöpfung ist geheilt. Ich will bauen. Verse 6 und 7 haben noch, es wird die Zeit kommen, dass die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, wohlauf, lasst uns hinaufziehen nach Zion zum Herrn, unserem Gott, denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden, jauchzt über das Haupt unter den Völkern, ruft laut, rühmt und sprecht, der Herr hat seinem Volk geholfen, dem Rest Israels. Die Wächter hier warnen nicht mehr vor den äußeren Feinden. Sie rufen zusammen zum Gottesdienst. Mehr noch, Jerusalem ist das Haupt unter den Völkern. Es ist die Mitte der Welt, Ziel der Völkerwallfahrt. Jesaja 2, die Verse 2 bis 5. Nicht, weil es sich diese Stellung angemaßt oder erobert hätte, sondern weil Gott sie der Stadt verliehen hat. Das neue Jerusalem am Ende der Zeit wird ein Ziel sein, zu dem alle hinwollen, ein Allerheiligstes, eine Wohnung Gottes bei den Menschen. Wenn hier von einem Rest die Rede ist, betont das vielleicht nicht so sehr die Menge, sondern die geistliche Verfassung und Beschaffenheit des Rests. Rest, das war immer die Leute, die sich im Glauben zu Gott gehalten haben. Aber Gott hat alles vollbracht. Gott hat geholfen. Und die Völker stimmen darin mit ein. Vorüber ist die Zeit der Feindschaft, der Drangsal, der dieses Volk so oft ausgesetzt gewesen ist. Einmal hat diese unselige Abneigung gegen Israel endlich ein Ende. Und dann wird es angenommen als das, was es immer war. Das Volk, in dem Gott das Heil für eine ganze Welt vorbereitet und vollbracht hat. Und siehe, ich will sie aus dem Lande des Nordens bringen, Verse 8 und 9. Ich will sie sammeln von den Enden der Erde. Auch Blinde und Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als große Gemeinde wieder hierher kommen sollen. Sie werden weinen kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen, auf ebenen Weg, dass sie nicht zu Fall kommen. Ich bin Israels Vater, Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Gott sammelt sein Volk von den Enden der Erde. Und das ist Zukunft, denn aus dem Exil sind viele erst gar nicht zurückgekommen. Aber nicht nur, um sie in ein Land zu bringen oder ihnen ein Land zu geben, sondern er sammelt sie, um sich zu sammeln, zu sich zu versammeln. In allem Heil ist immer er die Mitte. Aber dann wird noch was Schönes deutlich. Bei dieser Sammlung ist keiner ausgeschlossen. Auch ganz Hilflose kommen zum Zug. Leute, die sonst als kultisch unrein gegolten hätten, Blinde und Lahme, sie werden angenommen. Alles wird auf wunderbare Weise entgrenzt. Schwache, Schwangere, junge Mütter. Das Heil gilt gerade den Schwachen und des Hilflosen. Und aus solchen besteht dann die große Gemeinde. Und jetzt darfst du das Bild wieder fröhlich kippeln. Er sammelt sie schwach und hilflos und macht aus ihnen das Schönste, was man sich überhaupt denken kann. Und wenn sie weinend kommen, das kennen wir aus Psalm 126, aber auch aus Offenbarung 7, Und das wird eines Tages alles zu Ende sein. Eines Tages hat die Not ein Ende. Und alles, was uns Not gemacht hat, wird nicht mehr sein. Dafür, sagt der Text, sie werden getröstet und geleitet. Trösten heißt, ich habe ihnen Luft zum Atmen verschafft. Ich lasse sie aufatmen. Das Beengende und Beklemmende wird fortgenommen. Ich verschaffe ihnen wieder weiten Raum. Und etwas, das zusammengesackt war, richte ich wieder auf. Zuversicht und Perspektive werden wiederhergestellt. Leiten heißt, dass die Zeit der Verwirrung und der Verirrung endgültig zu Ende ist. Was freue ich mich auf den Tag, wo es kein Verlaufen mehr geben wird, kein Verlorengehen mehr gibt. Was freue mich auf den Tag, wo Sünde nicht mehr möglich sein wird. Es redet noch von Wasserbächen und von ebenen Wegen. Es redet noch davon, dass frisches Wasser kommt, lebendiges Wasser und ebene Wege nicht mehr zu Fall kommen. Die Zukunft wird das sein, dass Sünde, Scheitern und Versagen, alles ist einmal vorbei. Es gibt das nicht mehr als Möglichkeit. Und neben Gott als dem Größten im Himmel freue ich mich vor allem über eins. Der ganze Zirkus mit Sünde, Versuchung, Anfechtung fängt nicht mehr von vorne an. Das ist vorbei und das ist ausgestanden. Das kommt nicht wieder. Es gibt noch mehr. Ich lasse es hier mal. Wer es behalten möchte, Gott liebt unwahrscheinlich und hat seine Liebe zu seiner Braut nie aufgegeben. Und nach langen Irrwegen verkündigen uns Jesaja oder Jeremia, dass diese Sache doch noch ein gutes Ende findet, eine Erfüllung, ein Heimkommen und vor allem eine Wiederherstellung. Und zu dieser Wiederherstellung wird gehören, dass die ganze Herrlichkeit, die den Menschen ausgemacht hat, weil er das Bild Gottes war, dass diese Herrlichkeit wieder auf sein Leben gelegt wird. Zu dieser Herrlichkeit wird gehören, dass die Versuchung zu Ende ist. Himmel wird neben allem Schönen auch sein. Es fängt nicht mehr von vorne an, wo wir jetzt drin stecken. Das kommt zu einem Ende. Aber wir werden eine Ewigkeit lang Gott anstaunen und anhimmeln. Ach ja, und damit ich es nicht vergesse, das letzte Buch der Bibel redet natürlich auch von einem Hochzeitsmahl. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du, dein Vater, der Heilige Geist, dass das Unwandelbarkeit bedeutet, dass du nicht zu irritieren bist in deinem Liebeswillen, dass es zu deinem Wesen gehört, etwas, das du nie aufgeben kannst, dass es immer dein Herz ist, das zu den Menschen geht, zu Israel, zu jedem Heiden. Und ich bete so sehr darum, dass jeder sich gewinnen lassen möchte von dieser Liebe. Anstecken, anziehen, dass wir es zulassen, davon gepackt zu werden. Und wenn sich dann wieder das Strahlen des Anfangs auf unsere Gesichter legt, weil wir entdeckt haben, es ist so unglaublich, dass du zuerst uns geliebt hast und du brauchtest nichts von uns dafür, aber du bist einfach den Weg gegangen und bei uns ans Ziel gekommen, deine Liebe ist angekommen und so lass uns dich auch wieder ganz weit oben an erster Stelle im Leben haben, die Spitze. Du hast uns zuerst geliebt. Und jetzt sei du tatsächlich unsere erste große und einzige Liebe. Dass Israel das möglichst bald erkennen möchte, dafür beten wir auch. Amen.